Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge Nummer 88 hat Marcel mir gerade gesagt. Damit bin ich natürlich auch froh, wieder hier zu sein, nach einer Folge Abstinenz, wo wir Marcel hier mal alleine das Steuer haben übernehmen lassen. Also jetzt bin ich froh, Marcel, dass ich hier wieder so ein bisschen die Hand drauf habe, ne? Und nicht hier einfach Wildfuchs ist.
So, ja, wenn du meinst. Ne? Also, ich finde es auch gut, dass du wieder da bist. Dann hat unser Beten ja geholfen. Also ich saß ja mit den EWE-Kollegen zusammen und wir haben danach noch ein kleines Stoßgebet gemacht. Wir haben gesagt, hoppala, hoffentlich geht die Folge so durch. War ja schon ein bisschen holprig. Und nein, Spaß beiseite. Wir haben eine Bewertung mehr bekommen beim Apple Podcast. Ich gucke mir das immer mal wieder an. Ja. Ist eine mehr geworden. Ich würde jetzt sagen, war eine 5-Sterne-Bewertung. Vielleicht ist das gekommen, weil ich die Folge so gut moderiert habe.
Das kann natürlich
vielleicht
sein.
Vielleicht war das auch jemand anders, also bewertet uns gerne weiterhin bei Apple Podcasts. Das Schöne
auch
ist,
wenn ich jetzt wieder da bin, vor allen Dingen, da müssen mindestens zwei Bewertungen kommen, damit das was für mich
genau
ist.
Genau, schreibt auch gerne mal einen Kommentar rein, fand ich gut, fand ich nicht gut, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich kann mich jetzt heute wieder ein bisschen zurücklehnen, weil ich habe letztes Mal so sau performt und ich hatte das ja schon angesprochen, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, Julius, aber in unseren Arbeitsverträgen ist ja festgehalten, dass wir uns eben auch hier um Podcast kümmern müssen, weil ich ja letztes Mal deutlich überperformt habe. Bist du ja jetzt wieder dran nachzuholen. Das heißt, ich halte mich heute mal ein bisschen zurück.
Jetzt muss ich nachlegen. Also leg dich zurück, Marcel, das ist völlig okay. Und damit geht erstmal einen Riesendank an Ibrahim, weil ich nehme das schon mal vorweg. Eigentlich wäre ich bei der Podcast-Aufnahme auch nicht da gewesen, aber wir konnten zum Glück verschieben. Und das ist der Grund, warum wir noch nicht gleichziehen, ne, Marcel, weil du hast zwei verpasst, ich bis jetzt erst ein. Also in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen in unserer Runde, Ibrahim. Und schön, dass du dabei bist und schön, dass du so flexibel mit uns das hier nochmal verlegt hast.
Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dabei zu sein und ja, freue mich auch auf die Aufnahme. Und ja, ich würde sagen, Flexibilität wird wahrscheinlich auch ein Thema sein heute. Im Cybersecurity-Bereich muss man flexibel sein, aber ich freue mich.
Sehr schön. Ja, das gehört definitiv dazu. Also mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut. Dann bin ich heute dabei und damit starten wir direkt erstmal in deine kurze Vorstellung, Ibrahim. Wer bist du, was machst du und unsere besonders fiese Frage, was zeichnet dich aus?
Ich bin der Ibrahim, bin bei der Bäumer Group, der CISO, der Head of Cyber and Information Security. Die Bäumer Group ist ein Familienunternehmen im Münsterland, im schönen Beckum. Und ja, global 5.500 Mitarbeiter ungefähr sind im Bereich Maschinenanlagenbau unterwegs. Konkreter zu sein im Bereich Intralogistik, also was irgendwie in einer geschlossenen Umgebung gegebenenfalls von A nach B befördert werden muss, dafür entwickeln und produzieren wir auch die Maschinen. Also Beispiele, um damit sich jeder mal ein bisschen was vorstellen kann, Gepäckförderanlagen in Flughäfen oder eben auch Sortieranlagen in Distributionszentren für Pakete. Da sind wir unterwegs und genau, bin der CISO, habe da die globale Verantwortung für den Bereich IT, Cyber- und Informationssicherheit. Dazu gehört auch OT-Security tatsächlich mit dazu. Es gibt einige Unternehmen, die das ja so ein bisschen voneinander trennen. Wir haben das zusammen. Und auch die Product Security, also letztendlich die Sicherheit unserer Anlagen. Flughafen hat wahrscheinlich jeder jetzt direkt gedacht, kritische Infrastruktur. Ist genau richtig. Deswegen ist das Thema Product Security bei uns auch sehr, sehr wichtig. Was mich auszeichnet, ist eine schwierige Frage.
Yes.
Das müssen eigentlich andere Leute. Ich würde sagen, das müssen eigentlich andere Leute über einen sagen, dann ist das meistens fairer. Aber wenn ich jetzt doch dazu gedrängt werde, die Frage
Wirst
zu beantworten,
ja.
Danke, würde ich sagen, dass ich ganz gut darin bin, fokussiert zu bleiben und den Fokus zu erhalten, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, was, glaube ich, auch in dem Bereich sehr, sehr wichtig ist, weil da mal sehr, sehr viel links und rechts um einen herum viel passiert. Genau, und das hilft mir eigentlich ganz gut in meinem Job.
Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man so viele Themen links und rechts hat. Hast ja gerade schon mal angesprochen, OT, dann auch Product Security. Also wird einem ja nicht langweilig und manchmal dieses links und rechts gucken, dann ist so ein Fokus manchmal gar nicht so schlecht, ne?
Definitiv. Ich habe auch noch was ausgelassen tatsächlich. Ich habe eine Doppelrolle. Ich bin neben der CISO-Position auch bei uns für das Thema Corporate Risk Management zuständig. Also gehe ich tatsächlich auch über den Cybersicherheitsbereich hier raus. Also kümmere ich mich auch um Risiken, die das Business betreffen und die gegebenenfalls auch HR-Themen betreffen und koordiniere da so ein bisschen das Risk Management und das Risk Reporting bei uns intern.
Unsere Hörer würden jetzt natürlich liebend gerne von dir wissen, wieso dein Tag 28 Stunden hat. Hast du da eine Geheimformel?
Geheimformel tatsächlich würde ich sagen, wirklich bei den Basics bleiben. Ne? Also nicht irgendwie zu viel schnickschnacklich, ganz klar im Kern der Themen bleiben. Das ist vor allem ja auch im Cybersecurity-Bereich sehr, sehr wichtig. Also da passiert sehr, sehr viel, auch viel Innovation, technische Neuerungen, werden wir vielleicht auch nochmal gleich im Detail drüber sprechen. Und in dem Kontext würde ich sagen, auf jeden Fall, ja, keep it basic.
Das ist ein guter Rat, würde ich definitiv unterschreiben. Mit einem Blick so in die Vergangenheit kann man sagen, du bist aus dieser Product Security Welt gekommen, wo wir heute auf jeden Fall auch nochmal einen Fokus drauf setzen wollen nachher. Sehr spannendes Thema, was du ursprünglich mal bei Bosch verantwortet hast. Bist dann zur Bäumer als CISO gewechselt, hast du gerade schon mal gesagt. Wie sieht immer so ein Start aus, wenn man bei einem neuen Unternehmen reinkommt, so eine Position dann am Ende verantworten muss? Wie baut sich am Ende so eine Strategie auf? Wie wichtig ist das Ganze für dich, aber auch fürs Unternehmen, dass man quasi diesen strategischen Ansatz dann geht? Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine erste Zeit.
Ja, meine erste Zeit bei der Bäumer Group jetzt, die war, ich würde mal sagen, sehr turbulent, weil ich bin gestartet, das war November 2022, direkt mit dem Wiesenprojekt ISO 27001 Zertifizierung erfolgreich abschließen, mit einer harten Deadline Mitte nächsten Jahres, also knapp 6-7 Monate.
Das ist knackig.
Davor, definitiv. Davor ist auch einiges passiert, da muss ich auch den Kollegen an der Stelle auch natürlich loben, dass da auch einiges an Vorarbeit geleistet wurde. Nichtsdestotrotz musste man da natürlich erstmal alles irgendwie zusammenkriegen, klare Richtung auch definieren. Ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwie 4-5 Jahre Zeit, deswegen auch hier wieder, ne? Keep it basic, die Policies möglich pragmatisch definieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte auch kein klassisches Onboarding in dem Sinne, muss ich sagen. Also ich bin da wirklich direkt ins kalte Wasser gesprungen. Mhm. Und muss auch sagen, jetzt im Nachhinein war das eigentlich der beste Start, den ich mir vorstellen könnte. Weil ich habe dadurch natürlich so eine ISO-Zertifizierung, ist in unserem Fall auch, hat das auch einen relativ großen Scope. Bedeutet sehr, sehr viele Stakeholder, die da mit drin sind, die man abholen muss, die man kennenlernen muss natürlich zuerst. Und das hat mir extrem geholfen, da dann auch direkt jobbedingt und mit einem konkreten Thema auch die Leute kennenzulernen. Und das würde ich sagen, als erster wichtiger Schritt, die Personen kennenlernen, das Unternehmen kennenlernen. Wichtig auch sehr, sehr aus meiner Sicht ist das Thema Business, ne? Also auch das Geschäft kennenlernen. Man kennt das ja im Cybersecurity-Bereich, ist man vielleicht mal so ein bisschen in der Insel im Unternehmen, ne? Ist irgendwie vielleicht innerhalb der IT oder bei mir auch außerhalb der IT tatsächlich und hat eigentlich mit dem Business relativ wenig zu tun. Das kennt man auch aus dem IT-Bereich sehr, sehr stark, ist dann vielleicht eher der Service-Provider, ne, der irgendwie dafür sorgt, dass Applikationen laufen und die IT-Infrastruktur. Aber das Thema Business aus meiner Sicht extrem wichtig, weil dadurch definiert sich auch sehr stark, in welchem Unternehmen man ist. Ne? Also wie ist die Kultur in diesem Unternehmen, was sind die Herausforderungen, die die Kollegen tagtäglich haben, ne? Ob das jetzt irgendwelche Kundendiskussionen sind oder in unserem Fall auch irgendwelche Installationen vor Ort beim Kunden, da ist dann ein ganz anderer Druck auch auf dem Kessel bei den Kollegen, die dann ein Projekt dann auch wirklich abschließen müssen. Und dieses Verständnis zu bekommen, ist aus meiner Sicht extrem, extrem wichtig.
Kann ich mir vorstellen.
Deswegen, genau, und deswegen bin ich auch, sagen wir mal, in meiner Rolle sehr, sehr stark daran interessiert, auch weiterhin im Bereich Business auch mich weiter fortzubilden und da auch besser zu verstehen, wie unsere Kollegen arbeiten. Das macht man nicht nur in den ersten paar Wochen, sondern das ist eigentlich die ganze Zeit über. Vor allem in so einem Unternehmen wie bei uns. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine relativ große Größe, würde ich mal sagen. Sind nicht mehr klassischer Mittelstand in dem Sinne. Da ist einfach so viel auch global, dass man eigentlich sein ganzes Leben eigentlich damit, ich würde es nicht sagen verschwenden, aber zumindest mal den ganzen Leben lang irgendwie Neues zu lernen, auch von den Kollegen selber direkt.
Ja, ja. Diese zwei Themen, die du jetzt gerade mal so gesagt hast, also ein ganz konkretes Ziel, die ISO 27001 und sehr schnell muss das gehen. Da stelle ich mir so vor, so man geht direkt halt in dieses Projekt rein und guckt direkt so, was fehlt hier noch, damit wir dann auch sauber durch das Audit kommen und auf der anderen Seite dieses Business verstehen. Das haben wir auch in der Vergangenheit, wenn wir CISOs hier hatten in unserem Podcast, die immer so gesagt haben, genau das war eigentlich so deren Hauptaufgabe auch so in den ersten, vielleicht auch so 3 bis 6 Monaten, überall reinzuschnuppern, so wie du gesagt hast. Ich stelle das mir so vor, wenn man so ganz konkret in so einem Projekt hängt, dann hat man eigentlich für dieses Business-Thema noch nicht so viel Zeit, oder? Was du auch gerade mit so angesprochen hast, als eigentlich eine wichtige Grundlage, sag ich jetzt mal, um das auch weiterzuentwickeln.
Ich würde sagen, es kommt ganz auf das Projekt drauf an. Ne? Also in meinem Fall war das natürlich sehr passend, weil wir auch durch den weiten Scope auch viele Business Units damit drin hatten. Ne? Also beispielsweise auch unsere Softwareentwicklung war mit drin. Wir hatten auch ganz klar Kunden, die eine ISO-Zertifizierung von uns verlangt haben. Ne? Oder eben auch ein Bereich, der bei uns sehr, sehr stark ist, der Customer Support, der da auch essentiell wichtig ist in diesem Kontext. Und deswegen habe ich eigentlich on the job sehr, sehr gut zumindest die Bereiche, die im Scope sind, kennenlernen können. Ja. Wenn ich ehrlich bin, viel mehr hätte ich auch nicht schaffen können in der Zeit. Deswegen habe ich die anderen Bereiche, die jetzt out of scope waren, dann ehrlicherweise auch im Nachhinein dann besser kennengelernt. Ne? Dann habe ich mir nach der Zertifizierung natürlich die Zeit genommen, um dann auch mit den out of scope Bereichen zu sprechen. Und denen dann auch deutlich zu machen, warum wir das Thema eigentlich hier haben und wieso es wichtig wäre, sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie man mit Daten umgeht und Informationen etc.
Du bist ja auch Techie durch und durch. Von daher, wie schwer war das für dich vielleicht auch so die Dinge, die du so in deinen ersten Monaten gesehen hast, wo dir vielleicht so ein bisschen das Techie-Herz dann auch mal blutet, dass man die nicht direkt volles Rohr anpacken kann und sich vielleicht in so Einzelmaßnahmen dann irgendwie so völlig abtaucht, dass man da nicht so stark ran konnte, sondern eher dieses große Ganze, das anstehende Audit und die Zertifizierung im Blick haben musste. Das ist dir bestimmt auch nicht so leicht gefallen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich komme eigentlich aus der Softwareentwicklung und aus der Produktentwicklung tatsächlich und war eigentlich schon sehr, sehr stark immer involviert in dem Bereich Softwareentwicklungsprozesse und ne, also wirklich auch selber Hand anlegen. Und coden, das ist natürlich dann schwierig. Ne? Das ist dann eine ganz andere Rolle, die man hat. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man den Weg des CISOs so ein bisschen einschlägt, dann ist es ja auch ein bisschen vorherbestimmt. Ne? Da kann man dann jetzt nicht mehr erwarten, dass man da wirklich tagtäglich irgendwie Code schreibt oder irgendwelche fancy Konfigurationen da irgendwie auf die Beine stellt. Deswegen war das für mich eigentlich, als ich persönlich dann auch die Entscheidung getroffen habe, ich will in diese, sagen wir mal, eher Management-Position reingehen, war es für mich eigentlich ganz klar zu sagen, da muss ich halt eben den technischen Aspekt deutlich verkürzen. Bedeutet nicht, dass der gar nicht relevant ist. Natürlich, wir arbeiten im technischen Kontext, aber auf eine andere Art und Weise. Und ja, definitiv, du hast es gesagt, ne? Also Sachen, die eigentlich für einen relativ simpel klingen, ne? Sind dann aber nicht so einfach, weil da noch so viel dranhängt. Man ist da dann auch, wenn wir jetzt beispielsweise über unsere Softwareentwicklung sprechen, auch nicht auf einer Insel und kann da dann ganz munter neue Sachen definieren, das gesamte DevOps irgendwie umstellen von heute auf morgen. Das geht leider nicht so schnell. Aber was ich dann immer natürlich für mich auch gesagt habe, das ist ein Prozess. Man muss die Kollegen mit auf den Prozess nehmen, denen erklären, warum das wichtig ist und eben auch nicht Gegner haben im Unternehmen, sondern Verbündete tatsächlich, ne, die dann eben zusammen mit einem an dem Thema arbeiten und eigentlich im Sinne haben, das Unternehmen zu verbessern und die internen Prozesse.
Bevor wir gleich auf unser Thema Product Security kommen, vielleicht noch eine Frage, weil du auch so gesagt hast, ja, man muss bei den Basics sein. Wie wichtig würdest du sagen, ist gerade Pragmatismus im Bereich Cybersecurity und speziell vielleicht auch für euch oder in deiner Rolle jetzt für euch als Bäumer?
Also ich würde sagen, Pragmatismus ist extrem wichtig. Das schreibe ich auch bei uns immer auf die Fahnen. Ohne Pragmatismus wird man eigentlich mit dem Thema innerhalb eines Unternehmens wirklich an seine Grenzen stoßen, relativ schnell. Aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist natürlich, man muss die Leute mitnehmen. Wenn man da jetzt zu fancy unterwegs ist, verstehen die Kollegen einen gar nicht mehr. Wenn man da jetzt anfängt, irgendwie die ganz neuesten Hypes irgendwie mitzunehmen und dann irgendwie fachsimpelt die ganze Zeit, verstehen die Leute nicht, was man da eigentlich erreichen will. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich auch Budgets. Ganz ehrlich, ich glaube, jedes Unternehmen hat zu wenig Geld investiert im Bereich Cybersecurity oder investiert zu wenig Geld. Man kann immer mehr Budget haben oder wollen, aber es gibt natürlich auch Limits. Deswegen muss man eben mit dem Pragmatismus aus meiner Sicht auch mit den Budgets entsprechend umgehen, verantwortungsbewusst umgehen, um das Maximale auch rauszuholen. Und das geht eigentlich nur mit einem pragmatischen Ansatz. Und der andere Punkt ist, das sage ich auch immer meinem Team und versuche es auch immer deutlich zu machen, ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, außer in einem Security-Unternehmen vielleicht, hat in keinem anderen Unternehmen wirklich jeder Lust auf das Thema Cybersicherheit. Also man möchte eigentlich als Unternehmen mit dem Thema gar nicht konfrontiert sein. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was man macht, weil man es machen muss. Und da ist natürlich ein Pragmatismus extrem wichtig, um den Leuten auch verdeutlichen, wir müssen das machen, wir machen das aber schlau. Ne? Deswegen versuche ich auch einen neuen Begriff bei uns intern zu etablieren. Das nennt sich Smart Practice. Nicht Best Practice, sondern Smart Practice, um eben nicht Best Practices irgendwie eins zu eins zu implementieren, sondern eben ganz intelligent und möglichst charmant diese zu verschlanken und auch auf das eigene Unternehmen anzupassen, um dann gegebenenfalls auch etwaige Themen in diesen Best Practices auch wegzustreichen, um eben vielleicht nicht 100% eine Lösung zu haben, aber eine 80-90%, die meistens ausreichend ist.
Deine Mitarbeiter und insgesamt deine Kollegen in dem Unternehmen, die werden es dir wahrscheinlich danken, weil dann das Verständnis dafür vielleicht höher ist und gerade so in deiner Rolle, wie du sie ja auch eben formuliert hast, sehr, sehr stark mit dem Business zusammenzuarbeiten, wo nicht immer nur ITler sitzen. Die werden es einem wahrscheinlich danken, wenn man einen intelligenten Ansatz wählt und nicht einfach irgendwas, was von außen vielleicht Best Practices mal eben drüber stülpt. Ne? Das ist so wahrscheinlich euer Gedanke, gerade nicht ITler mitzunehmen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zurückblicke auf die fast 2 Jahre, die ich jetzt bei der Bäumer Group bin, waren wir damit ganz erfolgreich, weil das Thema ist tatsächlich auch angekommen bei allen Kollegen. Ne? Also nicht bei allen, aber ich würde mal sagen, bei den meisten Kollegen. Ne? Die wissen, warum wir das Thema hier machen. Wir haben natürlich auch einen Business-Zwang. Dadurch muss man offen und ehrlich sagen, ne? Unsere Kunden verlangen es, wir sind im Kritis-Bereich unterwegs. Deswegen müssen wir in dem Bereich fit sein. Ich würde definitiv sagen, dieser Pragmatismus hat uns deutlich, deutlich geholfen, um die Awareness auch zu steigern innerhalb des Unternehmens.
Ja, da kommen wir nämlich jetzt direkt hin. Perfektes Stichwort, Product Security. Warum das Ganze? Du hast gerade schon mal ein bisschen ausgeführt. Ja, irgendwo waren Kunden natürlich auch dahinter, die vielleicht euch in die Richtung gedrückt haben. Was hat es für Effekte bei euch im Unternehmen? Nimm uns nochmal so ein bisschen mit in eure Product Security, warum ihr das macht und was das für euch auch bringt und was ihr vielleicht auch nachweisbar sagen könnt, das bringt es uns. Ne?
Also zum einen würde ich auf jeden Fall sagen, das Thema Product Security und Cyber Security im Bereich Business hilft uns extrem, auch ein Kundenvertrauen aufzubauen. Die Kunden, die kriegen natürlich auch alle mit, was da so vor sich geht. Die haben auch alle ihre Cybersicherheitsabteilungen, die auch immer mehr in den Bereich Business auch reingehen tatsächlich. Ne? Also im Thema Supplier Management und Co. Sehen wir auch immer wieder mehr Anfragen, die kommen, die wir beantworten müssen. Und da hilft natürlich, je mehr man in dem Bereich proaktiv unterwegs ist, desto mehr schätzen das natürlich auch die Kunden. Das heißt, es hat einen direkten Einfluss auf die Kundenbeziehung, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite natürlich auch intern, das ist einen Einfluss auf das Thema Awareness. Wir haben bei uns ein relativ kleines Product Security Team, aber was relativ prominent auch agiert. Das heißt, im Unternehmen kriegen das sehr, sehr viele Leute mit, was wir da eigentlich tun. Und das hilft den Kollegen natürlich auch zu verstehen, okay, das Thema ist jetzt nicht nur hier intern irgendwie ein Policy schreiben und USB-Ports oder USB-Sticks zu verbieten, sondern das Thema hilft uns auch im Business. Steigert die Awareness. Dazu gehört natürlich auch eine gute Kommunikation. Und die Leute müssen es natürlich auch mitkriegen, was man da denn tagtäglich macht. Ja, ich würde sagen, das sind die zwei Themen, die uns am meisten helfen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Bereich Cybersicherheit und Product Security aus meiner Sicht stärker zusammenwachsen müssen. Also ich sehe viele Unternehmen, die das sehr, sehr strikt voneinander trennen. Aber es gibt so viele Synergien, die man auch schöpfen kann, ne, aus diesem Thema. Weil es gibt, natürlich je nach Businessmodell, gibt es aber Themen, die man vielleicht intern schon mal gelöst hat, die man dann gegebenenfalls 1:1 auch in einem Kundensystem implementieren kann. Und es gibt Experten innerhalb des Unternehmens, die das schon mal gemacht haben. Also warum nicht dieses Wissen, was intern existiert, wiederverwenden? Ne? Also das geht dann auch in Richtung Effizienz intern, dass man eben auch wieder Pragmatismus, ne, mit den begrenzten Ressourcen, die man hat, das Maximale letztendlich rausholt.
Warum würdest du sagen, wird das heute noch oftmals getrennt, weil man vielleicht als Unternehmen so für sich selber den Gedanken hat, Mensch, so digital sind meine Produkte gar nicht und ich brauche das nicht zusammenlegen, weil es eher ein, ja, sag ich mal, technisches und nicht ein digitales Produktsicherheitsthema ist? Oder woher kommt so der vielleicht Gedanke, der nicht ganz der Wahrheit entspricht?
Also ich glaube, es gibt da mehrere Gründe. Also mir fallen jetzt spontan drei ein. Ne? Zum einen natürlich das, was du gesagt hast. Viele Unternehmen in Deutschland vor allem sind nicht sehr digital unterwegs, sind jetzt nicht mit ihren digitalen Produkten irgendwie bekannt auf dem Markt. Überall steckt natürlich Digitaltechnologie drin. Die ist aber nicht so prominent, aber auf den ersten Blick. Beispielsweise Autos sind eigentlich heutzutage ja Smartphones auf Rädern. Oder das ist auch der Weg, den die Automobilindustrie eingeschlagen hat. Aber das ist im ersten Blick gar nicht so sichtbar. Ne? Im ersten Blick sind das vier Räder, ein bisschen Blech, was dich von A nach B befördert. Und ich glaube, dadurch hat man dann natürlich zwei unterschiedliche Disziplinen. Und der zweite Grund aus meiner Sicht ist auch ganz klar die Tradition und die Historie, ne? Wie das Thema auch gewachsen ist. Thema IT und Informationssicherheit war klassisch natürlich innerhalb der IT verankert. Das Thema Produkt Security, was deutlich jünger ist, wurde dann natürlich zuerst in der Produktentwicklung irgendwie definiert. Ne? Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Bereiche innerhalb eines Unternehmens, die dann miteinander erstmal auf dem ersten Blick gar nicht so viel zu tun haben. Und das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund aus meiner Sicht auch unterschiedliche Kompetenzen, muss man auch ganz klar sagen. Wieder je nach Produkt oder je nach Businessmodell ist dann natürlich gegebenenfalls die Produktentwicklung gar nicht so sehr IT-lastig, sondern wirklich ist harte Softwareentwicklung. In unserem Fall ist das nicht so. Wir haben auch in unseren Anlagen eine relativ große IT-Infrastruktur mit verbaut, damit die Anlagen überhaupt funktionieren. Das heißt, wir haben da Synergien, was aber nicht jedes Unternehmen hat. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, nicht jedes Unternehmen muss natürlich auch diesen Weg gehen. Ne? Es gibt mehrere Wege, die man einschlagen kann. Der eine ist aus meiner Sicht nicht deutlich besser als der andere. Man muss natürlich das dann für sein Business entsprechend anpassen und definieren, was macht für uns Sinn, welche Kompetenzen wollen wir bündeln und was wollen wir dann letztendlich vielleicht auch getrennt lassen.
Jetzt hast du ja mit deiner vorherigen Tätigkeit bei der Bosch ja auch nochmal ein Unternehmen, was sich wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, mehr auf diesen Bereich Business to Consumer fokussiert hat, auch in dem Bereich der Product Security. Und ich meine, Paketförderanlage, die stelle ich mir für gewöhnlich nicht nach Hause. Das heißt, das ist ja bei Bäumer eher ein Produkt, was dann eben Business to Business vertrieben wird. Du hast das eben genau das beschrieben, dieses Thema, es kommt immer drauf an, wie man sowas integriert. Was würdest du sagen, wo liegen denn da so die Unterschiede, wenn du da mal guckst, Business to Consumer und Business to Business?
Also vielleicht zuerst das Thema Bosch. Also Bosch ist ja ein sehr, sehr großer Konzern. Der hat natürlich der größte Bereich, der Automobilbereich, der dann letztendlich auch Business to Business ist. Mhm. Da war ich tatsächlich auch zuerst bei Bosch. Ich bin dann später in den B2C-Business oder in den B2C-Bereich gewechselt zu den Power Tools, also zu den Bohrmaschinen und Rasenmäherrobotern. Aber natürlich gibt es da einen großen Unterschied. Ne? Also im B2B-Bereich ist der Kunde von einem, jetzt beispielsweise von Bosch, ist es dann eben der Automotive OEM, also der BMW-Konzern, Mercedes und alle Automobilhersteller. Und die geben einem dann natürlich vor, was implementiert werden soll. Ne? Und die haben dann die Regulatorik, die sie erfüllen müssen, um Autos irgendwie auf den Markt zu bringen oder eben in unserem Fall auch eine Kritisanlage zu betreiben. die bekommen dann die direkten Anforderungen entweder vom Staat, ne, über Regulatorik oder auch direkt von Kunden. Im B2C-Bereich ist es natürlich nicht ganz so einfach. Ne? Da ist natürlich der Kunde der Endconsumer. Der Endconsumer, der denkt vielleicht gar nicht an Security. Für den ist Security implizit eigentlich mit drin. Natürlich ist das Thema auch bei dem Endconsumer ein bisschen gestiegen in letzter Zeit, muss man auch sagen. Auch durch die ganzen Vorfälle, die es gab und auch mit dem Thema Datenschutz. Nichtsdestotrotz kommuniziert der Kunde natürlich nicht sehr, sehr offen, ich will jetzt mehr Cybersecurity hier drin haben, sondern der Kunde will Features. Und dadurch hat man natürlich intern auch einen ganz anderen Fokus, ne? Oder das Thema hat einen ganz anderen Stellenwert. Deswegen ist im B2C-Bereich, würde ich sagen, natürlich deutlich, deutlich schwieriger, das Thema irgendwie voranzutreiben.
Ich würde sagen, gerade im B2C-Bereich ist wahrscheinlich für die meisten auch immer noch dieses Thema Security und Safety. Ne? Product Security könnte ja auch sein, naja, das Produkt ist sicher, ne? Die Bohrmaschine, die verselbstständigt sich nicht in meiner Hosentasche und bohrt mir noch ein Loch in die Hose. Also so eher in die Richtung. Und ich habe auch mal so darüber nachgedacht, gut, wenn man jetzt ein Tool kauft, egal ob das jetzt ein Bosch-Artikel ist oder andere B2C-Dinge, dann, wie du schon sagst, man geht davon aus, okay, das passt schon soweit und man ist ja auch irgendwie nicht so wirklich als Consumer dafür gewillt zu sagen, ja, jetzt habe ich hier irgendwie eine smarte Türklingel gekauft und für 7,99 € kann ich die jetzt auch noch absichern im Monat mit irgendwie einer AV-Software, sage ich jetzt mal so. Mit einem Subscription-Modell dahinter. Das ist ja irgendwie so wirklich dieser Stellenwert, es ist noch nicht an der Stelle angekommen, weil zu Hause denkt man sich dann auch, naja gut, das Ding soll halt irgendwie da im Netz hängen. Diese Auswirkung, dass das ein Mitglied von vielen ist, das ist wahrscheinlich einfach vielen nicht wirklich bekannt und daher noch ein ganz anderer Schlag an Anforderungen und an Argumentationen, die einfach in diesen B2C-Dingen stecken, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, wo der Kunde, sage ich jetzt mal, gerade im größeren Bereich wie Kritis ja dann auch die Spielregeln macht, ne?
Definitiv. Also das ist auf jeden Fall eines der Hauptgründe oder eines der Hauptunterschiede. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, um was für Produkte handelt es sich. Ne? Also du hast es schon gesagt, kein Privatkunde oder keine private Person bestellt sich jetzt eine Quecksilberanlage. Deswegen operieren natürlich diese Geräte auch in einem ganz anderen Umfeld. Ne? Das muss man natürlich auch mal beachten. Ist natürlich, wisst ihr genauso wie ich, dass das Umfeld ist natürlich maßgeblich auch daran beteiligt, an welchen Risiken man ausgesetzt ist. Ne? Und das unterscheidet sich natürlich deutlich von einer relativ abgeschotteten OT-Infrastruktur verglichen zu einem IoT-Gerät, was direkt im Netz hängt und auch im Netz hängen muss, um eben operieren zu können. Das sind natürlich ganz andere Herausforderungen, ganz andere Anforderungen, die man dann auch für das Produkt hat.
Ist das Thema so Schadensersatzansprüche auch irgendwo relevant? Weil wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, ich produziere irgendein Produkt, sei es für B2B oder B2C, ich hätte immer so ein bisschen immer den Gedanken, ja, ich mache es ja sicher, damit sich vielleicht im Zweifel keiner verletzt. Und man möchte ja vielleicht nicht unbedingt in den Medien stehen mit irgendeiner Bohrmaschine, die sich verselbstständigt oder was es auch immer sein mag, eine Gepäckanlage, die irgendjemand einklemmt. Das ist wahrscheinlich immer so dieses Mindestlevel, was man auf jeden Fall immer mit im Hinterkopf hat, oder?
Definitiv. Natürlich der größte Schaden, der entstehen kann, ist Personenschaden. Ne? Also wenn da durch die Safety jetzt irgendwie wirklich Menschen verletzt werden oder vielleicht sogar sterben, dann ist es natürlich Schaden, den ein Unternehmen damit auch kommen kann. Bezüglich Schadensersatzansprüche, das ist dann natürlich ein sehr, sagen wir mal, ein rechtliches Thema auch. Ne? Und da gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Gesetzesgebungen, die das dann auch unterschiedlich definieren. Ne? In den USA bekanntlich ist das alles ein bisschen stärker als in der EU. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema und die negative Presse, die dann damit einhergeht, ne? Und wenn es dann gegebenenfalls auch vermehrt passiert, dann das schadet dann natürlich auch nachhaltig dem Business.
Macht wahrscheinlich auch keinen Unterschied, ob es jetzt für einen Privatconsumer ist oder für im Business-Kontext, das Thema hat man immer, ne?
Genau, auf jeden Fall. Natürlich kommt es immer auf das Produkt drauf an. Es gibt natürlich auch Produkte, die nicht direkte oder wo die Safety-Risiken relativ gering sind im Vergleich zu einer Bohrmaschine zum Beispiel. Da sind die natürlich direkt, liegen die auf der Hand. Aber bei irgendwelchen ganz simplen IoT-Geräten sind die Risiken gegebenenfalls gar nicht so hoch. Aber definitiv macht es da dann keinen Unterschied, ob das jetzt ein B2C-Geschäft ist oder ein B2B-Geschäft. wenn Menschen natürlich einen Schaden dadurch erlangen, dann ist das natürlich unschön und das wollen wir natürlich alle vermeiden.
Ja, nehmen wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen mit in ein Beispiel, damit wir uns das Thema Product Security, sei es jetzt ein Safety-Thema oder halt auch nicht, ein bisschen besser vorstellen können, also entweder aus deiner Vergangenheit oder vielleicht auch aus der aktuellen Welt, wo du sagst, das ist ein cooles Beispiel, um das mal griffig zu machen, um was man sich da so alles Gedanken machen kann.
Also beim Thema Automotive Security, da können wir vielleicht einsteigen. Das Thema Product Security natürlich in meiner Vergangenheit auch bei Bosch natürlich die Steuergeräte, die im Fahrzeug verbaut sind. Ne? Also ob das jetzt eine Motorsteuerung ist oder irgendwelche Komfortsteuerung für die Klimaanlage oder irgendwelche Gateways, Automotive Gateways. Da geht es dann darum, diese Produkte, die dann letztendlich ein Unternehmen dann verkaufen möchte, abzusichern. Ne? Und da ist man dann natürlich im Bereich Embedded unterwegs. Da spricht man dann von Microcontrollern, die dann eben auch nicht die Ressourcen haben, ebenfalls wie eine High-End-Data-Center-Maschine, die kryptografische Primitive relativ einfach irgendwie umsetzen kann. Hat man da natürlich ganz andere Restriktionen, ne, die auch einfach physisch gegeben sind. Das heißt, die ganz neueste kryptografische Algorithmen kann man dann vielleicht nicht so performant implementieren in so einem kleinen Gerät. Das heißt, da muss man dann auch irgendwie schauen, welche Abstriche man macht. Und natürlich alles risikobasiert. Ne? Also erstmal schauen, welches Risiko kann man akzeptieren. Selber als Unternehmen, welches Risiko kann der Kunde akzeptieren, um da dann entsprechend ein Security-Konzept aufzustellen und dann diese Maßnahmen dann zu implementieren. In unserem Fall bei der Bäumer Group ist das Thema Product Security natürlich sehr stark, hängt natürlich sehr stark zusammen mit dem Thema Industrial Security. Dadurch, dass wir im OT-Umfeld operieren und unsere Anlagen eben an Kritis-Betreiber dann auch teilweise verkauft wird und da dann auch operiert werden, hat man natürlich ganz andere Herausforderungen. Ne? Da haben wir jetzt natürlich nicht diese Ressourcenknappheit in dem Sinne, dass man sagt, okay, unsere Maschinen können jetzt kein TLS 1.3, aber man hat dann natürlich ganz andere Herausforderungen, wie beispielsweise, man hat hier eine Echtzeitanforderung, ne, dass die Maschine muss operieren, das ist im Automotive-Kontext auch ähnlich tatsächlich. Im IoT-Umfeld wäre das vielleicht halb so schlimm, wenn da mal ein Gerät vielleicht mal ausfällt oder es man rebooten muss. In einem Fahrzeug oder in so einer Maschine, wenn da dann mal ein Ausfall passiert, im Fahrzeug könnte es vielleicht zu einem Unfall führen. Bei so einer Gepäckförderanlage würde das gegebenenfalls den gesamten Flughafen auch mal lahmlegen, weil Gepäcke nicht irgendwie von A nach B transportiert werden können. Das heißt, die Implikationen da sind natürlich anders. Und natürlich beim Thema Product Security muss man auch ehrlicherweise sagen, entwickelt man diese Lösung ja meistens selber. Das heißt, im IT-Security-Umfeld, um da eine Abgrenzung zu definieren, im IT-Security-Umfeld, Firewalls und Co., die kauft man ein, die konfiguriert man und dann funktionieren die, hoffentlich. Im Product-Security-Bereich entwickelt man diese Produkte ja selber. Das heißt, man schreibt den Code auch selber. Das heißt, man muss dann auch sich um Themen kümmern wie Secure Coding. Na, was sind Coding-Guidelines, die wir umsetzen müssen? Wie sorgen wir dafür, dass kein Buffer-Overflow entsteht? Wie sorge ich dafür, dass ich nicht in einen restriktiven Memory-Bereich schreibe? Ne, Thema CrowdStrike als Beispiel hier. Das sind dann natürlich so Themen, um die man sich kümmert, was man in der IT-Sicherheit so eigentlich eher weniger hat.
Da sieht man nochmal so die Breite an deinen Beispielen, gerade von Product Security, jetzt auch mal auf euch bei Bäumer bezogen, sag ich mal, was das alles abdeckt, ne? Also wirklich von Softwareentwicklung bis nachher, dass man irgendwo seinen Datenverkehr irgendwo verschlüsseln muss, bis hin zu, dass man ja dann irgendwo in einem Kundennetzwerk final hängt und sich vielleicht irgendwo auch segmentieren muss und auch da sicher implementieren lassen muss, weil die Kunden das natürlich auch wünschen. Also da steckt vieles drin, muss man ja sagen.
auf jeden Fall. Und wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist auch natürlich immer eine neue Herausforderung. Die Kundenanforderungen, die ändern sich natürlich auch über die Zeit, muss man auch sagen. Ne? Also Thema Awareness bei dem Kunden, die ändert sich natürlich auch und die steigt. Und dadurch erhalten wir natürlich auch immer ändernde Anforderungen. Das heißt, die Anforderungen, die wir heute haben, die werden in 5 Jahren wahrscheinlich schon wieder outdated sein.
Dazu gehört ja unter anderem auch, dass ja ihr Maschinenbauer, sage ich jetzt mal so zusammengefasst, nicht mehr nur noch von den Kunden getrieben werdet, sondern die EU euch auch gleichzeitig ein bisschen treibt mit dem CAA. Vielleicht nimmst du uns da auch noch mal ein bisschen mit, der Cyber Resilience Act, was der für euch oder auch insgesamt für die Branche bedeutet, weil der deckt dieses Spektrum von, sag jetzt mal, was ich gerade so gesagt habe, von Softwareentwicklung, von sicherer Softwareentwicklung bis am Ende einem fertigen, sicheren Produkt, was man netzwerktechnisch vielleicht irgendwie auch überwachen kann, anbinden kann, ja auch irgendwo auch ab, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also die Cyber Resilience Act aus meiner Sicht ist eine sehr gute, ein sehr guter Schritt der EU, um das Thema Cybersicherheit auch wirklich regulatorisch abzudecken. Das war in der Vergangenheit leider noch nicht so. Es gab einige Bereiche, die da gut reguliert waren, aber das war jetzt nicht in der Breite, wie die Cyber Resilience Act das macht. Das war dann auf spezifische Industrien, ob es jetzt Banken sind oder eben auch im Automotive-Kontext war das auch schon da über die UNECE. Aber jetzt beispielsweise Maschinenbau war das jetzt bislang nicht da. Ne? Vielleicht im Kritis-Bereich, aber für die anderen Maschinen nicht. Und ich persönlich begrüße den Cyber Resilience Act sehr, weil wir sehen da einfach, dass wir Nachholbedarf haben. Ne? Also es gibt so viele Produkte, die tagtäglich verkauft werden, die aus Cybersecurity-Sicht wirklich nicht gut abgesichert sind. Ne? Und da ist es ist natürlich notwendig gegebenenfalls auch, dass da der Gesetzgeber an der Stelle auch einschreitet und sagt, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen hier regulatorisch aktiv werden, um da auch wirklich alle Geräte, möglichst alle Geräte, die ein Risiko haben hinsichtlich Cybersicherheit, dann auch eben abzudecken. Das ist natürlich primär erstmal gut. Im zweiten Schritt muss man sich natürlich überlegen, wie soll das Thema jetzt realistisch auch wirklich ausgerollt werden? Ne? Also wie soll das überprüft werden? Wie soll das kontrolliert werden? Da gibt es natürlich noch viele Fragezeichen. Das Thema ist aktuell ja noch in Bearbeitung, ist ja noch nicht final verabschiedet worden. Und das wird natürlich auch eine Herausforderung für den Gesetzgeber, der dann natürlich schauen muss, okay, wie kontrolliere ich das Ganze und sorge dafür, dass auch wirklich jeder, der hier im Scope ist, auch diese Anforderungen hier erfüllt. Und ein guter Schritt, den sie natürlich ganz klar gemacht haben, ist, Produkte in unterschiedliche Klassen zu definieren. Also es gibt nicht jedes Produkt hat dieselben Security-Anforderungen. Es geht natürlich auch nicht. Ne? Das finde ich natürlich sehr, sehr gut, weil dadurch kann man dann auch dafür sorgen, dass einige Bereiche vielleicht nicht zu viel machen und andere Bereiche vielleicht nicht zu wenig. Aber bei so einer großen Regulatorik kann man natürlich auch nicht 100% alles abdecken. Ne? Da wird es auch immer wieder auch wahrscheinlich Anpassungen geben. Das ist wahrscheinlich auch für den Gesetzgeber jetzt erstmal eine Lernkurve in dem Bereich. Also ich, wie gesagt, bin sehr positiv.
Wie ist das für euch als Unternehmen? Ihr habt ja diesen Schritt schon sehr, sehr früh eingeschlagen, dann sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ist es jetzt eher so, dass man sich freut, dass man zusätzlich noch, sag ich jetzt mal, ein gesetzliches Rahmenwerk dahinter hat, wo man sich dran orientieren kann? Oder nimmt einem das eher sogar Freiheit in der Umsetzung? Vielleicht mal, wo man sonst mal links gegangen wäre, muss man jetzt rechts gehen, weil der Gesetzesgeber einem so diktiert. Nimmt euch das Freiheiten oder gibt es euch eher Orientierung?
Ich würde sagen, beides tatsächlich. Also in erster Linie natürlich ist das, bestätigt das jemanden. Ne? Also wenn da auch die EU an der Stelle aktiv wird, weiß man die Strategie, die man mal definiert hat, dass die auch richtig war und man nicht der Einzige war, der irgendwie den Weg geht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass der Gesetzgeber einen Rahmen vorgibt, ne, in dem man operieren kann und aktiv werden kann. Man muss natürlich an der Stelle auch sagen, die Cyber Resilience Act ist jetzt nicht sehr starr, auch was die Anforderungen angeht. Ne? Also die gibt einem schon auch die Flexibilität, um risikobasiert, ne, das ist das Stichwort, auch seine Maßnahmen auszuwählen. Natürlich muss eine gewisse Baseline da sein, aber die Baseline, jeder, der sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigt und in dem Bereich unterwegs ist, der wird diese Baseline auch schon direkt absegnen und sagen, okay, die macht auch so Sinn, vielleicht ist sie sogar zu niedrig. Ne? Also da war der Gesetzgeber an der Stelle natürlich auch etwas vorsichtig, um da nicht zu viel irgendwie vorzudefinieren. Aber in unserem Fall, also ich persönlich habe mich gefreut, als ich die Nachricht erhalten habe, dass da was kommt. Und als dann auch die ersten Anforderungen da waren, hat uns das tatsächlich bestätigt.
Ja, jetzt müssen die Konkurrenten erstmal nachziehen und auf das Product Security Level kommen, was ihr habt. Ne? Also da könnt ihr schon froh sein. Wir haben zum Ende jeder Folge, Ibrahim, immer einen kleinen Ausblick. Und du hast es ganz am Anfang in deiner Vorstellung schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass du, ja, sag ich mal, neben deiner CISO-Tätigkeit das Thema Product Security, wo wir jetzt viel drüber gesprochen haben, OT Security oder Industrial Security, was mit reinfällt, zusätzlich auch in diesem Jahr das Corporate Risk Management auch noch auf den Deckel gekriegt hast oder dir vielleicht auch gesaugt hast. Kannst ja gleich nochmal ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist. Aber von daher wollten wir dich mal fragen, ist das die Zukunft, dass jetzt mal das Themengebiet eines CISOs immer größer und größer wird, immer links und rechts was dazukommt, einfach weil man sich auch mit dem Business immer mehr verbandelt, auch als CISO und nicht auf seiner Insel hockt und ein paar Policies definiert und sagt so, jetzt setzt mal fleißig um. Oder meinst du, eigentlich ist das in vielen Unternehmen vielleicht gar nicht so möglich, weil der CISO vielleicht auch irgendwann auch mal voll ist mit Themen? Also wie viel kommt noch drauf? Was meinst du, wie entwickelt sich so die CISO-Rolle? Wenn ich bei dir gucke, dann würde ich sagen, da in 5
bisschen
Jahren,
geht noch.
Bisschen geht noch, also da hast du bestimmt noch ein paar Rollen, die du noch haben kannst.
Ja, also auf jeden Fall glaube ich, der Weg geht tatsächlich in die Richtung. Ne? Also wie du schon beschrieben hast, stärker mit dem Business zusammenwachsen, besser verstehen, wie funktioniert das Business. In meinem Fall habe ich mir tatsächlich das Thema selber genommen. Das war jetzt nicht so, dass ich das auf den Deckel bekommen habe, sondern
besser ist das so rum.
Genau, tatsächlich proaktiv selber genommen und weil ich da auch einfach Synergien gesehen habe. Ne? Also das Thema Cybersicherheit ist einfach ein Risikothema, ne? Das ist in der DNA drin. Das Thema Risk Management, im Corporate Risk Management, da geht es natürlich um ganz andere Risiken, aber rein von der Logik her ist es im Prinzip das Gleiche. Ne? Also man identifiziert Risiken, man definiert Gegenmaßnahmen oder akzeptiert gegebenenfalls Risiken. Deswegen war das eigentlich ein guter Fit und für mich persönlich natürlich auch dadurch, dass ich auch sehr starkes Interesse an unser Business habe und auch verstehen will, wo Herausforderungen sind oder gegebenenfalls auch neue Businessmöglichkeiten sind, ist es für mich ein ganz, ganz guter Fit. Bedeutet nicht, dass natürlich jedes Unternehmen diesen Weg gehen muss. Sind die Unternehmen natürlich unterschiedlich aufgestellt, unterschiedlich gewachsen. Das kann man natürlich so nicht direkt sagen, dass jeder jetzt wirklich, dass der CISO in jedem Unternehmen da jetzt irgendwie 10 Themen gleichzeitig haben muss. Das muss einfach passen. Ne? Und das war jetzt in meinem Fall so. Bei der Bäumer Group auch dadurch, dass ich vorher das Thema Product Security schon bearbeitet habe, dass ich das hier mitmache und das Thema Risikomanagement auch dadurch, dass ich das Thema Business auch sehr, sehr stark vorantreiben möchte, war das natürlich ein guter Fit, als es dann natürlich die Möglichkeit gab. Aber du hast da natürlich auch einen Punkt, ne? Also ihr habt das jetzt immer wieder erwähnt, zu viele Themen sollte man natürlich auch nicht haben. Ne? Da muss man natürlich auch ganz klar vielleicht auch irgendwo mal eine Linie ziehen, dass man sagt, okay, bis hierhin kann ich, ab da dann nicht mehr. Das ist dann natürlich auch wiederum von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, von Person zu Person natürlich auch unterschiedlich.
Absolut.
Was auch die eigenen Ansprüche sind gegebenenfalls an der jeweiligen Position. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt eine One-Size-Fits-All-Lösung existiert, sondern unterschiedliche Operating Systems gibt, je nach Unternehmen und die auch alle bestimmt auch sehr, sehr gut funktionieren.
Ja, also das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass es unterschiedlich sein kann und es darf auch bei jedem unterschiedlich sein, genauso wie das ja vielleicht für einen selber auch immer ein Stück weit matchen muss, so wie du auch gesagt hast, ne, wenn man sich so ein Thema da wohlfühlt und sich das draufpacken kann, ist es genau der richtige Weg. Vielleicht ist es auch so, als so ein Gedanke, weiß nicht, wie du dazu stehen würdest, dass sich vielleicht auch irgendwann so ein Team um ein CISO mehr und mehr bildet, also dass das dann auch keine Einzelrolle mehr ist, die so in verschiedene Bereiche eines Unternehmens reingreift. Ich glaube, wir hatten das mit Daniel bei Miele ja auch mal besprochen. Da ist natürlich auch noch, die sind noch mal einen Ticken größer, da hat sich auch so ein Team um den CISO gebildet, ne, was die natürlich dann wiederum unterstützen und vielleicht darunter dann auch wieder ihre Spezialgebiete haben. Auch das kann ja ein Thema sein für die Zukunft, dass man das, vervielfältigt und auf mehr Köpfe aufteilt, diese Themen aber trotzdem irgendwo bündelt, weil sie halt Synergieeffekte haben, ne?
Das ist auch bei mir tatsächlich der Fall, ne? Das habe ich jetzt nicht ganz so deutlich erwähnt, auch wie ja unsere Organisation aufgebaut ist. Aber vor allem im Bereich Product Security und IT-Sicherheit arbeiten wir sehr stark in einem Netzwerk. Ne? Also ich habe Kollegen, in der IT, in der Produktentwicklung, die dann für die jeweiligen Bereiche dann auch verantwortlich sind. Ne? Also ja. Jetzt im Softwarebereich beispielsweise haben wir einen verantwortlich für das Thema Software Security. Wir sind dann natürlich ein virtuelles Team und wie gesagt arbeiten dann in der Netzwerkorganisation zusammen, wo dann letztendlich das Netzwerk dann zusammen Synergien dann eben hebt, um da dann das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Weil ganz ehrlich, alleine kann man auch nicht alles machen. Man braucht so starke Leute. Deswegen ist es auch für uns und dadurch, dass Bäume auch als Unternehmen an sich, als Netzwerkorganisation aufgestellt ist, war das ein sehr, sehr guter Fit für uns zu sagen, in dem Bereich Cybersicherheit wollen wir auch ein Netzwerk organisieren. Und da, wie gesagt, haben wir auch ein ähnliches Modell, dass wir sagen, okay, es gibt eine einen Hauptverantwortlichen, sagen wir mal die Stimme zum Board, ne? Das ist der CISO, der dann eben reporten muss und der dann halt gegebenenfalls auch unangenehme Fragen beantworten muss versuchen muss, vielleicht auch Budgets zu bekommen. Aber im Netzwerk, um wirklich Speed zu bekommen, braucht man die Leute innerhalb den einzelnen Fachbereichen, weil die den direkten Kontakt zu den Kollegen haben. Das habe ich natürlich tagtäglich gar nicht.
Ja, das hört sich sehr gut an, im Sinne der Schnelligkeit und voranzukommen. Und auch das merkt man ja dann wieder, gibt dann keine Lösung für jedes Unternehmen, was dann so aussieht, weil so eine Organisationsform ist ja auch nicht immer so gegeben, wie sie jetzt dann vielleicht bei euch gegeben ist. Also gehört einiges dazu, wo man sich Gedanken drüber machen kann, wenn man drüber nachdenkt, dem CISO immer mehr und mehr Themen oben drauf zu packen. Aber es ist mit Sicherheit ein Weg für die Zukunft. Von daher, Ibrahim, danke dir für die guten 50 Minuten, wo du uns mal mit in deine Welt, in deine heutige Zeit bei Bäumer genommen hast und in das Thema Product Security. Sehr, sehr spannend. Und ich bin auch gespannt, was da so in Zukunft noch auf uns zukommt und ob wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken. Auch als Consumer darf man sich ja selber auch gar nicht ausklammern. Das Thema wird mit Sicherheit immer wichtiger. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung und auch für die für das sehr angenehme Gespräch.
Cool. Die letzten Worte hat wie immer Marcel. Der grinst schon so verschmitzt. Also er hat wahrscheinlich wieder irgendein Produkt rausgesucht, wo er sagt, da kannst du die Security auch knicken.
Ja, beim letzten Mal hatte ich ja keine letzten Worte. Da haben wir das ja anders gemacht.
Wer hatte sie denn dann?
Die IWE hatte die letzten Worte. Das haben die gemeinsam gemacht. Das war so ein tolles Paar, Julius, die beiden. Ich habe mich ein bisschen wie Kai Pflaume, weil nur die Liebe zählt. Nur die Liebe, doch zählt heißt es, ne? Habe ich mich ein bisschen so gefühlt wie der junge Kai Pflaume. Und dann habe ich die Zugspitze hochgerannt, genau wie der jetzige Kai Pflaume. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und wir haben ja am Anfang über Bewertungen unserer Folgen bei zum Beispiel Apple Podcasts gesprochen.
Ja.
Und ich würde ja jetzt einfach mal dir so 3 von 5 Sternen geben, weil du hast ja jetzt die Folge so runtermoderiert, dass wir am Ende ja irgendwie, was hatten für die Zuhörer, so richtig mal Fleisch an Knochen, Ibrahim, wie wird das mit den CISOs? Und dann kommt so eine Antwort, ja, kommt drauf an. Ne? Und wir wollen doch Lösungen liefern. Nein, Spaß beiseite.
Das ist die Kritikstelle an uns, Ibrahim.
Das ist die Kritikstelle, genau.
Komm mit klar.
Nein, ich finde es erstmal gut, dass Ibrahim das nicht alleine alles macht und sonst wird er wahrscheinlich nicht mehr so lange so entspannt dort sitzen, vor allen Dingen nachdem,
und nicht mehr bei uns im Podcast kommen.
Was er uns eben noch erzählt hat, was ihn privat noch ereilt. Von daher ist es alles so ein bisschen, man muss wirklich hinschauen. Ich hatte mir auch schon lange diese Frage gestellt, wie kann man diesen Risikoaspekt da mehr mit reinbekommen, weil ich merke, das rutscht gerade in den mittelständischen Unternehmen immer mehr auf die Tagesordnung, weil es werden Investitionen hinterfragt, es wird überlegt, wie investiere ich das Geld, was jetzt gerade zur Verfügung steht, an den richtigen Stellen und nicht mehr wie vielleicht vor 4, 5 Jahren, als die Wirtschaft auch nochmal einen deutlich anderen Sprung hatte, wo man gesagt hat, egal, was kostet Cybersecurity? Ja, ne? Also ich mache erstmal. Das heißt, es wird immer bedeutend wichtiger. Das muss natürlich dann auch eine Stelle geben, die sich mit dem Thema identifiziert. Also nicht nur rein die Geschäftsführung ist, die nur Business-Risiken sieht. Und eben auf der anderen Seite wieder die Product-Security-Risiken, dass das alles zusammenkommt, ist natürlich ein Punkt. Das muss man aber auf der anderen Seite auch sagen. Es gibt eine Studie, ich glaube, die kommt von XM Cyber. Habe ich letztens noch gesehen, dass gerade der CISO einer der Charaktere im Unternehmen ist, der am häufigsten mit Burnout betroffen ist, weil einfach so viele Aufgaben bei diesen Leuten liegen, dass sie da natürlich auch so eine gefährliche Nähe zu diesen Themen haben. Und das bleibt spannend. Ich glaube, das kann nur im Team gehen, das kann nur mit einer guten Organisation gehen, das kann auch nur mit, eigentlich auch mit Unterstützung von allen, die daran beteiligt sind, sowohl aus dem C-Level als auch natürlich von den Abteilungen, die dabei sind, funktionieren. Aber ich glaube auch, dass das ein Weg ist, da müssen wir uns in nächster Zeit drauf einstellen und da wird es immer mehr hingehen. Von daher vielen Dank für deine Einblicke, auch so, wie ihr euch aufgestellt habt und so, wie du das auch mitgebracht hast aus deiner Vergangenheit. Ich glaube, da konnten wir, auch wenn es am Ende heißt, es kommt drauf an,
und trotzdem wenn noch gute Impulse geben. Ich nur 3 Sterne kriege, also ich gebe euch beiden 5 Sterne.
Das ist super. Ja? Kommen wir im Schnitt auf 4. 4,4 ist ja sowieso unsere Bewertung aktuell. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir 4,5 machen, weil wir wissen ja, im Kaufmännischen rundet man dann auf.
Jawohl.
Und dann sind wir bei 5. Dann habe ich den Punkt in meinem Arbeitsvertrag auch erfüllt. Von daher würde ich sagen, vielen Dank, Ibrahim, dass du dabei warst. Danke, Julius, dass du endlich wieder übernommen hast und ich mich wieder um meine Danke Themen dir. Kümmern konnte. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.